Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Die zwei Zeugen. Wie oft hat man dieses Thema behandelt, darüber nachgedacht? Was sagt uns die Bibel über die zwei Zeugen? Wo werden sie überhaupt erwähnt? In welchen Büchern des Neuen Testamentes, vielleicht sogar des Alten Testamentes? Was sagt uns die Bibel über gewisse Geschehnisse, Ereignisse, die durchaus eine Parallelität aufweisen könnten zu den zwei Zeugen? Wer sind sie? Existieren sie bereits heute schon? Wann werden sie auftreten? Alles und viel mehr möchte ich in der heutigen Predigt mit Ihnen behandeln. Und wir werden zunächst einmal sehen, dass uns die zwei Zeugen an gewisse Persönlichkeiten im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament erinnern. Und die erste Persönlichkeit, auf die ich eingehen möchte, ist in der Tat Mose. Schauen Sie, Mose führte das Volk aus der ägyptischen Sklaverei heraus. Symbolisch gesehen, er führte das Volk aus der Sünde heraus. Eine andere Persönlichkeit, die uns an die zwei Zeugen erinnert, ist Elia. Und Elia war jemand, der das Volk von dem Baal wegführte und zu Gott hinführte. Schauen wir uns einmal 1. Könige an, Kapitel 18. 1. Könige 18, die Verse 37 bis 39. Und ich lese heute von der neuen Lutherbibel 2017, der revidierten Lutherbibel 2017. Da lesen wir in 1. Könige 18, die Verse 37 bis 39. Und Elia betet wie folgt. Erhöre mich, Herr, erhöre mich, dass dies Volk erkenne, dass du, Herr, Gott bist und ihr Herz wieder zu dir kehrst. Und da fiel das Feuer des Herrn herab und fraß Brandopfer, Holz, Steine und Erde und leckte das Wasser auf im Graben. Und als das das Volk sah, da fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Also das war jetzt der Sieg von Elia über Baal und die Baalspriester. Und das Volk hat dies in dem Augenblick anerkannt. Haben sich zumindest in diesem Augenblick zurück an Gott gewandt. Schauen wir uns nun an, wie beide, sowohl Mose als auch Elia, agierten. Wie sie handelten. Wodurch sie handelten. Fangen wir mit Mose an und lesen wir 2. Mose Kapitel 7. 2. Mose Kapitel 7, die Verse 17 bis 21. 2. Mose 7, und angefangen in Vers 17. Darum spricht der Herr. Daran sollst du erfahren, und hier spricht Mose zu Pharao, dass ich der Herr bin. Siehe, ich will mit dem Stabe, den ich in meiner Hand habe, auf das Wasser schlagen, das im Nil ist, und es soll in Blut verwandelt werden. Die Fische im Strom werden sterben, und der Strom wird stinken, und die Ägypter werden es ekeln, das Wasser aus dem Nil zu trinken. Und der Herr sprach zu Mose in Vers 19, sage Aaron, nimm deinen Stab und recke deine Hand aus über die Wasser in Ägypten, über ihre Ströme und Kanäle und Sümpfe und über alle Wasserstellen, dass sie zu Blut werden, und es sei Blut in ganz Ägyptenland, selbst in den hölzernen und steinernen Gefäßen. Vers 20. Und Mose und Aaron taten, wie ihnen der Herr geboten hatte. Und erhob er den Stab und schlug ins Wasser, das im Nil war, vor dem Pharao und seinen Großen, und alles Volk im Strom wurde in Blut verwandelt. Alles Wasser im Strom wurde in Blut verwandelt. Und die Fische im Strom starben, und der Strom wurde stinkend, sodass die Ägypter das Wasser aus dem Nil nicht trinken konnten, und es war Blut in ganz Ägyptenland. Nun, wer vollführte dieses Wunder? Waren dies Mose und Aaron aufgrund ihrer eigenen Kraft? Oder war es nicht vielleicht Gott, der durch Mose und Aaron wirkte? Es war mit anderen Worten Gott, der diese Wunder vollführte. Schauen wir uns Psalm 78 an. Psalm 78 und Vers 44. Psalm 78 und Vers 44. her. Und die Rede ist hier von Gott, dem Gott des Alten Testamentes, kein anderer als Jesus Christus. Er verwandelte ihre Ströme in Blut, dass sie aus ihren Flüssen nicht trinken konnten. Und auch in Psalm 105 und Vers 29. Psalm 105 und Vers 29. Wiederum, er verwandelte ihre Wasser in Blut und tötete ihre Fische. Auch hier wiederum ist die Rede von Gott. Es war also Gott, der diese Wunder tat. Mose und Aaron waren lediglich seine Werkzeuge, seine Instrumente, könnte man sagen, die das ausführten, was Gott wollte. In 2. Mose 7 lesen wir die Verse 3 bis 5. 2. Mose 7 und Vers 3. Und da sagt Gott, ich will das Herz des Pharao verhärten und viele Zeichen und Wunder tun in Ägyptenland. Wer würde diese Zeichen und Wunder tun? Gott. Und der Pharao wird nicht auf euch hören. Dann werde ich meine Hand auf Ägypten legen und durch große Gerichte meine Heerscharen, mein Volk, die Israeliten, aus Ägyptenland führen. Und die Ägypter sollen inne werden, Vers 5, dass ich der Herr bin, wenn ich meine Hand über Ägypten ausstrecke und die Israeliten aus ihrer Mitte wegführen werde. Und dann auch in Vers 25. Und es währte 7 Tage lang, nachdem der Herr den Strom geschlagen hatte, also für 7 Tage war Blut in Ägypten. Es war Gott, der dies tat. Das ist wichtig zu verstehen, wenn wir gleich etwas lesen werden über die zwei Zeugen. Aber zunächst einmal 5. Mose 34. 5. Mose 34 und die Verse 10 bis 12. Da lesen wir. Es stand hinfort kein Prophet in Israel auf wie Mose, den der Herr erkannt hatte von Angesicht zu Angesicht, mit all den Zeichen und Wundern, mit denen der Herr ihn gesandt hatte, dass er sie täte in Ägyptenland am Pharao und an allen seinen Großen und an seinem ganzen Lande und mit all der mächtigen Kraft und den großen Schreckenstaten, die Mose vollbrachte vor den Augen von ganz Israel. Aber wir verstehen jetzt, dass es Gott war, der dies tat. Mose tat es nicht aus eigener Machtvollkommenheit, unabhängig von Gott. Es war Gott, der dies tat durch Mose, der ihm genau gesagt hatte, was Mose sagen sollte, was Mose tun sollte, um den Willen Gottes durchzusetzen. Als Mose später einmal vorgab, er könne diese Wunder bewirken, ohne Gott die Ehre zu geben, als er den Felsen schlug und sagte, können wir euch nicht Wasser herausholen aus diesem Felsen, ihr mürrisches Volk, ihr Rebellen? Da war Gott sehr zornig über diese Aktion. Mose wurde dafür hart bestraft. Er durfte nicht in das gelobte Land gehen, aufgrund dieser Situation, wo er Gott eben gerade nicht die Ehre gab. Dem Pharao gegenüber hat er immer gesagt, okay, der Herr wird dies und jenes tun. Und es war klar auch, dass es der Herr war, der dies tat. Lesen wir einmal, wir waren in 5. Mose 34, schauen wir uns einmal die Verse 5 bis 6 an, was dann noch gesagt wird über Mose. 2. Mose 34 und Vers 5. So starb Mose, der Knecht des Herrn, daselbst im Lande Moab, nach dem Wort des Herrn. Und er begrub ihn im Tal, scheinbar Gott begrub ihn im Tal, im Lande Moab gegenüber Bet Peor, und niemand hat sein Grab erfahren bis auf den heutigen Tag. Nun, als dies geschrieben wurde, scheinbar durch den Priester Esra, da war das natürlich nach wie vor gültig. Es ist heute aber immer noch gültig. Wenn Sie das heute lesen, ja, man weiß immer noch nicht, wo das Grab des Mose ist. Warum nicht? Nun, aus verschiedenen Gründen. Zunächst mal wollte Gott nicht unbedingt, dass es zerstört wurde. Es ging auch darum nachher, wir lesen das im Buch Judas, oder im Brief des Judas, dass scheinbar der Satan den Leichnam des Mose wollte, und das wurde dann von Michael verhindert. Wozu? Nun, möglicherweise um eine Verehrung, eine Götzenanbetung durchführen zu wollen. Wir wissen es nicht, aber hier nach wie vor der Punkt ist, Mose ist gestorben. Mose sagte aber auch etwas anderes. Er sagte, dass es einen Propheten geben würde wie ihn, der Dinge tun würde und ihm müsste man gehorchen. Und zwar in 5. Mose 18 lesen wir Vers 15. 5. Mose 18 und Vers 15. Da sagt er: Einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken, aus dir und aus deinen Brüdern, den sollt ihr gehorchen. Und dann in Vers 18: Ich will ihnen einen Propheten, wie du bist, erwecken, aus ihren Brüdern, und meine Worte in seinen Mund geben, und er soll zu ihnen reden alles, was ich ihm gebieten werde. Doch wer meine Worte nicht hören wird, der in meinem Namen redet, von dem will ich es fordern. Nun, wer ist dieser Prophet, der kommen sollte? Wird er identifiziert? In der Tat. Lesen wir Apostelgeschichte, Kapitel 3. Apostelgeschichte, Kapitel 3, die Verse 21 bis 23. Hier spricht Petrus von Jesus Christus. Vers 21. Und ihn muss der Himmel aufnehmen bis zu den Zeiten, in denen alles wiederhergestellt wird, wovon Gott geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten von Anbeginn. Mose hat gesagt: Einen Propheten wie mich wird euch der Herr, euer Gott, erwecken aus euren Brüdern, und den sollt ihr hören in allem, was er zu euch sagen wird. Und es wird geschehen, wer diesen Propheten nicht hören wird, der soll getilgt werden und vertilgt werden aus dem Volk. Der Zusammenhang klar und deutlich: Jesus Christus. Und es ist interessant, dass Jesus klar und deutlich gesagt hat, dass er nur die Worte sprechen würde, die ihm vom Vater gegeben worden sind. Dass er nur die Werke tun würde, die der Vater ihn geben und bewirken lässt. Und er sagte: Von mir aus kann ich gar nichts tun. Ich kann nur das tun, was mir der Vater zu tun und zu sagen gebietet und mir die Fähigkeit gibt, es zu tun. Denn der Vater war durch seinen Heiligen Geist in Christus ohne Maß. Wir lesen in Apostelgeschichte 10, warum Christus überhaupt Wunder vollbringen konnte. Apostelgeschichte 10, die Verse 37 bis 38. Ihr wisst, was in ganz Judäa geschehen ist, angefangen von Galiläa, nach der Taufe, die Johannes predigte, wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit Heiligem Geist und Kraft. Diese beiden Ausdrücke sind ausgesprochen wichtig, Geist und Kraft. Der ist umhergezogen und hat Gutes getan und alle gesund gemacht, die in der Gewalt des Teufels waren, denn Gott war mit ihm. Er gab ihm seinen Geist und seine Kraft. Und deswegen konnte Christus diese Dinge tun. Von sich aus konnte er nichts tun. Von sich aus konnten Mose und Elia nichts tun. Und von uns aus können wir absolut auch gar nichts tun. Aber schauen Sie, Mose sagte nicht: Ich komme zurück vor Christi Wiederkehr. Er sagte: Ein Prophet wie mich wird kommen. Und zwar natürlich zunächst einmal vor Christi erstem Kommen, aber wie wir gesehen haben, auch vor oder nach Christi zweitem Kommen, der alles wiederherstellen würde, was wiederherzustellen ist. Sprechen wir über Elia. In 1. Könige 17 lesen wir Vers 1. 1. Könige 17 und Vers 1. Und es sprach Elia, der Tischbiter aus Tischbe in Gilead, zu Ahab: So wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe, es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, ich sage es denn. Es hört sich fast so an, als ob Elia sagt: Also ich habe jetzt diese Macht, ich kann von mir aus diese Dinge bewirken, aber das hat er keineswegs gesagt und keineswegs gemeint. Beachten Sie auch die Aussage: Es sagt der Gott Israels, vor dem ich stehe. Das ist etwas, auf das wir auch noch zu sprechen kommen werden. Lesen wir etwas über Elia. Warum konnte Elia Wunder tun? Jakobus Kapitel 5, die Verse 17 und 18. Jakobus 5, die Verse 17 und 18. Elia war ein schwacher Mensch wie wir. Und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte. Und es regnete nicht auf Erden 3 Jahre und 6 Monate. Und er betete abermals, dass der Himmel gab den Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Er betete zu Gott, er wusste, alles dies muss von Gott kommen. Und Gott hat dies honoriert und hat dann genau das durchgeführt, was Elia gesagt hatte. Aber es war alles im Einklang mit dem Willen Gottes. Lesen wir 2. Könige, Kapitel 1, die Verse 9 bis 14. 2. Könige 1 und die Verse 9 bis 14. Und er sandte zu Elia einen Hauptmann über 50 samt seinen 50 Mann, dieser böse König hier. Und als der zu ihm hinaufkam, siehe, da saß er oben auf dem Berge. Und er sprach zu ihm, du Mann Gottes, der König sagt, du sollst herabkommen. Elia antwortete dem Hauptmann über 50, bin ich ein Mann Gottes, so falle Feuer vom Himmel und fresse dich und deine 50 Mann. Und da fiel Feuer vom Himmel und fraß ihn und seine 50 Mann. Und das geschah dann noch einmal, bis dann ein Dritter kam. Und da heißt es, dass er sagte, die zwei anderen sind gestorben, bitte halte das nicht gegen mich, lass mich am Leben, mich und meine Knechte. Und dann lesen wir in Vers 15. Und er sprach der Engel des Herrn zu Elia, geh mit ihm hinab und fürchte dich nicht vor ihm. Und er machte sich auf und ging mit ihm hinab zum König. Wir sehen wiederum, wer hier in Kontrolle ist. Es war Gott, der Engel des Herrn, der Bote des Herrn, offensichtlich eine Bezeichnung hier, für Jesus Christus, der im Auftrag von Gott dem Vater arbeitete. Nicht, dass Jesus Christus ein Engel war, aber das Wort Engel kann eben auch Bote bedeuten und wird so auch übersetzt in vielen Stellen, dass er der Bote ist, der Bote Gottes des Vaters. Wir sehen, dass Elia nur das tat, was ihm von Gott gesagt worden war. In 2. Könige 1 und Vers 15 lesen wir dies. Er folgte der Instruktion Gottes, der durch den Boten zu ihm sprach. Aber auch Elia hatte Momente des Versagens, wie er auch Mose Momente des Versagens hatte. Und ganz besonders wird es auch deutlich, dass die Jünger damals, die Jünger Christi, nicht den gleichen Blickwinkel hatten, wie Elia ihn sogar hatte. Obwohl auch Elia als schwacher Mensch natürlich in keinster Weise sündenlos war, und eben auch versagt. Er hatte Angst bekommen vor Isabel, nachdem er die Baalspriester hatte hinrichten lassen und ist dann geflohen und wünschte sich den Tod. Wollte nicht mehr weiterleben. Aber schauen wir uns einmal Lukas Kapitel 9 an, wie die Jünger, einige der Jünger von Christus damals reagierten, als die Samariter denen keinen Unterschlupf, keine Unterkunft geben wollten. Die waren ausgesprochen erbost darüber. Und dann lesen wir in Lukas Kapitel 9, und in Vers 54, als aber das die Jünger Jakobus und Johannes sahen, das waren die, die als Donnersöhne auch bezeichnet wurden, da sprachen sie, Herr, willst du, so wollen wir sagen, dass Feuer von Himmel herabfalle und sie verzehre. Und sie haben dann noch hinzugesetzt, Feuer, wie es Elia auch tat. Und dann wird auch etwas hier ausgelassen an dieser Stelle. Da heißt es hier nur, er wandte sich um und bedrohte sie, aber es sollte dann noch wie folgt heißen, und die Lutherbibel 2009 bringt es auch richtig. Er tadelte sie und sprach, ihr wisst nicht, welches Geistes Kinder ihr seid. Denn der Menschensohn ist nicht gekommen, die Seelen der Menschen zu vernichten, sondern zu erretten. Sie waren in diesem Augenblick unter der Inspiration von Satan, dem Teufel. Es waren nicht göttliche Gedanken, die sie da hatten, als sie jetzt die Samariter zerstören wollten durch Feuer vom Himmel, weil sie denen keine Unterkunft gaben. Wir sagen aber auch und lehren dies deutlich im Buch Malachi in Kapitel 3, die Verse 22 bis 24, dass man in der Endzeit an Mose und an Elia denken sollte. Warum? Warum wird das hier so deutlich erwähnt? Malachi, Kapitel 3, die Verse 22 bis 24. Da heißt es, gedenkt an das Gesetz meines Knechtes Mose, das ich ihm befohlen habe auf dem Berge Horeb, für ganz Israel, an alle Gebote und Rechte. Es ist interessant, dass hier der Berg Horeb erwähnt wird, in anderer Bezeichnung für den Berg Sinai. Das war der Berg, von dem Gott die 10 Gebote verkündete und dann auch letztlich dann dem Mose gegenüber die Rechtsvorschriften und Satzungen, die 10 Gebote näher erläutern und erklären, Er spricht ja nicht von den Opfergesetzen, die kamen erst ein Jahr später. Das Opfergesetz wurde erst ein Jahr später eingeführt aufgrund der Sünde, der geistlichen Übertretung der 10 Gebote, der Rechtsvorschriften, der Satzungen. Also hier soll man an das denken, was Gott Mose auf dem Berge Horeb verkündet hat. Interessant ist, dass Malachi dies schrieb, wo er eigentlich noch gar nicht wissen konnte, es sei denn unter Inspiration, die er natürlich hatte, dass das Opfergesetz in der Endzeit gar nicht mehr existieren würde. Denn er fährt fort zu sagen, siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, eine Prophezeiung für die Endzeit, ungefähr so ein Jahr vor der Wiederkunft Christi. Und er soll das Herz der Väter bekehren zu den Kindern und das Herz der Kinder zu ihren Vätern, auf das ich nicht komme und das Erdreich mit dem Bann schlage oder völlig vernichte. Und wenn Christus nicht kommen würde, um die Tage dieser großen Trübsal, von der hier die Rede ist, zu verkürzen und dann den Tag des Herrn, dann würde kein Mensch am Leben bleiben. Dann würde die Erde total vernichtet werden. Aber es sollte hier ein Elia-Werk vor der Wiederkunft Christi getätigt werden. Und was wird hier gesagt? Um das Herz der Väter zu bekehren zu den Kindern und das Herz der Kinder zu den Vätern. Und wir hatten eben gelesen, dass das Herz des Volkes gegenüber Gott wieder aufnahmebereit sein würde unter Elia und sein sollte. Wir lesen über eine Vision in Matthäus Kapitel 17, die Verse 1 bis 3. Matthäus 17 und die Verse 1 bis 3. Und da wird von Mose und Elia gesprochen. Da heißt es, und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und er führte sie allein auf einen hohen Berg. Wir wissen nicht genau, wer dieser hohe Berg war. Es gibt da auch Spekulationen in der Beziehung, aber es wird in der Bibel nicht gesagt. Und er wurde verklärt vor ihnen und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia und die redeten mit ihm. Aber es war nicht nur Christus, der verklärt wurde, sondern lesen wir auch die Parallelstelle in Lukas Kapitel 9, die Verse 29 bis 31. Und als er betete, da wurde das Aussehen seines Angesichtes ein anderes und sein Gewand wurde weiß und glänzte. Und siehe, 2 Männer redeten mit ihm, das waren Mose und Elia. Die erschienen in himmlischer Klarheit und redeten von seinem Ende, das er in Jerusalem erfüllen sollte. Also die waren auch verklärt. Aber es war dies, wie uns die Bibel nachher sagt, eine Vision. Sie sahen in dieser Vision, was in der Zukunft geschehen würde. Sie würden bereits im Reich Gottes sein dann, als unsterbliche Gottwesen. Aber wie sollte Elia kommen? Johannes der Täufer wurde gefragt, bist du der Elia, der kommen soll? Und was war seine Antwort? In Johannes Kapitel 1 und in Vers 21. Und sie fragten ihn, was dann, bist du Elia? Und er sprach, ich bin es nicht. Und gleichwohl sagte Christus seinen Jüngern, die ihn fragten, ja, warum sagen die Schriftgelehrten, Elia soll kommen, dass er der Elia war, Johannes, der Täufer, der kommen sollte. Matthäus Kapitel 11, zunächst einmal, die Verse 13 bis 14. Matthäus 11, die Verse 13 und 14. Denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt bis hin zu Johannes, und wenn ihr es annehmen wollt, er ist Elia, der da kommen soll. In Matthäus Kapitel 17, in dieser Vision, von der wir gerade gelesen haben, da heißt es auch wie folgt, in Versen 10 bis 13. Und die Jünger fragten ihn und sprachen, ja, warum sagen dann die Schriftgelehrten, zuerst müsse Elia kommen? Und er antwortete und sprach, ja, Elia kommt, wird kommen und wird alles zurechtbringen oder wiederherstellen. Das bezieht sich letztendlich auf Jesus Christus, der kommen würde, um alles wiederherzustellen, wie wir in der Apostelgeschichte gelesen haben. Es bezieht sich aber auch scheinbar auf eine Persönlichkeit oder zumindest auf eine Wirksamkeit vor Christi Wiederkunft, von der ja auch Maleachi sprach. Er würde kommen, um das Herz der Väter zu den Kindern zu bekehren und umgekehrt. Und dann fährt er nämlich fort, Folgendes zu sagen, in Vers 12. Doch ich sage euch, Elia ist schon gekommen. Und sie haben ihn nicht erkannt, sondern haben mit ihm getan, was sie wollten. So wird auch der Menschensohn durch sie leiden müssen. Und da verstanden die Jünger, Vers 13, dass er von Johannes dem Täufer zu ihnen geredet hatte. Also hier sagt Christus, es war Johannes der Täufer, der bereits als der Elia gekommen war. Es würde jedoch ein weiterer Elia kommen, kurz vor der Wiederkunft Christi. Die Prophezeiung in Maleachi bezieht sich auf die Endzeit. Aber Johannes hat gesagt, ja, ich bin aber der Elia nicht. Und Johannes tat auch keine Zeichen. Interessanterweise, das können Sie nachher in Johannes Kapitel 10 und Vers 41 nachlesen. Er tat keine Zeichen. Ja, wie ist dann Johannes der Täufer der Elia gewesen, der kommen sollte? Nun lesen wir Lukas Kapitel 1 und Vers 17. Lukas Kapitel 1 und Vers 17. Und das wird über Johannes gesagt. Von Gott. Von seinem Engel. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft des Elia. Zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern, wie wir das in Buch Maleachi gelesen haben, aber es wird noch mehr gesagt, und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten. Zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Das war die Aufgabe von Johannes dem Täufer im Hinblick auf das erste Kommen von Christus. Etwas Ähnliches sollte geschehen im Hinblick auf das zweite Kommen Jesu Christi. Auch da sollte ein Volk vorbereitet, zubereitet sein, bereit zu sein für die Wiederkunft Jesu Christi. Er kam mit der Kraft und mit dem Geist von Elia. Nicht, dass er wirklich der Elia gewesen wäre. Er kam mit dem Geist und mit der Kraft. Gemeint ist natürlich Gottes Geist und Gottes Kraft, wie auch Elia selbst durch die Kraft und den Geist Gottes tätig wurden, wie auch Mose selbst durch den Geist und die Kraft Gottes tätig wurden. Wir hatten ja gelesen, Elia war von sich aus ein schwacher Mensch. Er brauchte die Kraft Gottes, wie wir alle die Kraft Gottes brauchen. Und die Menschen erkannten ja auch, dass es Gott war, der die Wunder durch Elia tat. Deswegen, wie wir in 1. Könige 18 gelesen haben, haben sich dann zu Gott gewandt und gesagt, oh, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Sowohl Mose als auch Elia, und Elia war ja auch ein Prophet, sie sind gestorben. Sie sind gestorben und liegen tot im Grab. Hebräer Kapitel 11 macht dies sehr deutlich. Die sind alle beide tot. Hebräer 11 und Vers 32. Da wird also gesagt, dass der Elia zu den Propheten gehört. Er war ja ein Prophet, also hier werden auch die Propheten erwähnt. Und dann lesen wir in dem Zusammenhang Vers 39, diese alle, also auch die Propheten, auch die, die vorher erwähnt worden sind, wie zum Beispiel Mose und Henoch, diese alle haben durch den Glauben Gottes Zeugnis empfangen und doch nicht die Verheißung erlangt, die Verheißung des ewigen Lebens. Nein, sie sind nach wie vor tot im Grab. Sie würden diese Verheißung erlangen. Sie würden auferweckt werden zur Unsterblichkeit, wenn Christus zurückkommt, nicht zuvor. In der ersten Auferstehung, nicht zuvor. Sie sind nach wie vor tot im Grab. In Hebräer Kapitel 11 und Vers 5, um das noch kurz zu erwähnen hier, da heißt es zunächst einmal, durch den Glauben wurde Henoch entrückt, dass er den Tod nicht sehe. Zwei Möglichkeiten, entweder dass er den zweiten Tod nicht sehe oder dass er dann zu dem damaligen Zeitpunkt zunächst einmal den physischen Tod nicht sehe und wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Aber er ist jetzt nicht irgendwo im Himmel und er ist auch nicht irgendwo da in einer Sphäre zwischen Himmel und Erde, wie einige das behaupten, die das aufgrund dieses abscheulichen, blasphemischen Buches Henoch gelesen haben und meinen, der Henoch, der lebt nach wie vor irgendwo. Warum ist das falsch? Nun, in Vers 13 heißt es, diese alle sind gestorben, inklusive Henoch, im Glauben und haben die Verheißungen nicht ergriffen. Die sind alle tot. Es ist dem Menschen beschieden, einmal zu sterben, wie wir in Hebräer Kapitel 9 und Vers 27 lesen. Lesen wir dies, Hebräer Kapitel 9 und Vers 27. Da heißt es, sondern ein schreckliches, Moment, Hebräer Kapitel 9, Vers 27, da heißt es, und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, und danach aber das Gericht, wenn sie auferweckt werden, um dann gerichtet zu werden. Sie werden nicht gerichtet, während sie tot im Grabe liegen, natürlich nicht. Und wie lange würde man leben im Großen und Ganzen? Nun, Mose sagte einmal in Psalm 90 und Vers 10, er gibt uns eine ungefähre Andeutung, wie lange die Menschen leben werden. Es gibt natürlich Ausnahmen, einige leben länger. Aber in Psalm 90 und Vers 10, da sagt er Folgendes. Unser Leben wird 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Ja, und er sagt, und wenn es daran köstlich scheint, das war nur vergebliche Mühe, denn es fähret schnell dahin, als flögen wir davon. Also hier 70 Jahre, 80 Jahre und einige haben sogar 100 Jahre erreicht, sogar ein bisschen länger noch als 100 Jahre. Mose selbst ist mit 120 Jahren gestorben. Aber sicherlich haben die Menschen nicht tausende von Jahren weitergelebt, seit Mose und auch vorher schon nicht. Ich meine, es gab die Zeit vor der Flut, dass die Menschen sehr viel älter wurden, aber nach der Flut nicht mehr. Und die Idee, dass Elia und Mose und Henoch weiter noch leben würden, für länger noch als 2.500 Jahre, ist irrsinnig. Das steht in der Bibel absolut nichts drin. Nein, sie alle sind gestorben, warten auf die Auferstehung zum ewigen Leben. Nun, Mose ist mit 120 Jahren gestorben. Und das heißt, dass er sein Augenlicht nicht verlor. Warum nicht? Nun, weil Gott ihm versprochen hatte, er würde das gelobte Land sehen. Aber er würde nicht hineingelangen, wegen dieser Episode, wo er sich gegen Gott vergangen hatte. Wir sehen, dass die zwei Zeugen uns an Mose und Elia erinnern. Aber es sind nicht die gestorbenen Mose und Elia. Einige sagen, ja, aber die werden dann vor der Wiederkunft Christi als die beiden Zeugen auferweckt. Also Mose und Elia, die werden auferweckt, bevor Christus zurückkommt. Die werden dann insoweit tätig werden. Aber schauen Sie, die haben sich doch bereits für das Reich Gottes qualifiziert. Deswegen auch die Vision von Christus. Die waren ja bereits schon in dieser Vision im verherrlichten Zustand. Ja, warum ihr Schicksal dann auf die Probe stellen? Mit anderen Worten, sie dann zu physischem Leben auferwecken. Zu geistlichem Leben ging es ja nicht, denn es wird ja niemand auferweckt werden zum geistigen Leben, zur Unsterblichkeit vor der Wiederkunft Christi. Nun, wir lesen in der Bibel, dass einige auferweckt worden sind zu physischem Leben, aber wir lesen nicht, dass diese Menschen, die auferweckt worden sind zu physischem Leben, sich bereits für das Reich Gottes qualifiziert hatten. Das lesen wir keineswegs. Denken wir an Lazarus. Nun, der Lazarus, der war vielleicht so ein bisschen älter, vielleicht in seinem Alter wie Christus, der ist gestorben. Christus hat ihn auferweckt, aber der hatte nicht den Heiligen Geist. Schauen Sie, der hatte noch nicht mal den Heiligen Geist. Denn als er geboren wurde, wenn er, sagen wir mal, vielleicht ein bisschen älter war als Christus, der hat ja nicht als kleines Kind den Heiligen Geist erlangt. Und während Christus ein Mensch war, seitdem Christus gezeugt wurde, war der Heilige Geist nicht da. Das lesen wir deutlich in Johannes Kapitel 7 und Vers 39, das können Sie sich nachher selbst durchlesen. Denn Christus war noch nicht verherrlicht. Also niemand, der seit der Zeugung von Jesus im Mutterleibe von Maria dann geboren worden ist, hat den Heiligen Geist erlangt. Bis hin zur Situation in Apostelgeschichte 2, wo dann der Heilige Geist den Jüngern gegeben wurde. Also auch die Apostel hatten den Heiligen Geist nicht. Maria und Josef hatten den Heiligen Geist möglicherweise auch nicht. Nun, vielleicht hatten sie ihn gehabt, je nachdem wie alt sie waren, bevor Maria schwanger wurde. Aber jedenfalls, wenn sie ihn da noch nicht hatten, würden sie ihn auch später nicht erhalten haben. Wir wissen, dass Maria natürlich den Heiligen Geist dann spätestens in dem Fall in Apostelgeschichte 2 erhielt, denn sie war mit den Jüngern von Christus zusammen. Wir lesen, dass Paulus gesteinigt wurde. Und Paulus hat sicherlich sich für das Reich Gottes qualifiziert. Er wurde gesteinigt, aber er wurde nicht getötet. Er wurde nicht dann wieder auferweckt zu physischem Leben, nachdem er sich qualifiziert hatte. Wir lesen diesen Apostelgeschichte 14. Apostelgeschichte 14 und die Verse 19 und 20.
Es kamen aber von Antiochia und Ikonien Juden dorthin und die überredeten das Volk und steinigten Paulus und schleiften ihn zur Stadt hinaus und meinten, er wäre gestorben. Meinten, er wäre gestorben. Als ihn aber die Jünger umringten, da stand er auf und ging in die Stadt. Er wurde übernatürlich geheilt, aber war noch nicht tot. Sie meinten nur, er sei gestorben. Und Paulus spricht davon, auch in 2. Korinther 11, Vers 25, dass er einmal gesteinigt wurde. Offensichtlich eine Anspielung auf diese Situation hier. Aber er war nicht gestorben. Er wurde von seinen Schmerzen, seinen Problemen insoweit geheilt, aber er war nicht tot, ist nicht von den Toten auferweckt worden, erneut zu physischem Leben, nachdem er bereits sich qualifiziert hatte. Wir lesen in Hebräer 11, die Verse 35 bis 36, dass Tote durch Auferstehung, oder vielmehr, dass die Frauen durch Auferstehung ihre Toten wiederbekommen haben, aber andere haben diese Situation so nicht gesehen. In Hebräer Kapitel 11 lesen wir dies kurz, die Verse 35 und 36. Es ist immer wieder erstaunlich, wo sich bei der Lutherbibel der Hebräerbrief befindet, an total falscher Stelle, weil das liegt daran, dass der Luther den Jakobusbrief nicht richtig akzeptiert hat. Aber in Hebräer 11 und Vers 35, da lesen wir, Frauen haben ihre Toten durch Auferstehung wiederbekommen. Es heißt aber nicht, dass diese Toten sich bereits für das Reich Gottes qualifiziert hatten. Die wurden halt auferweckt, wie auch Lazarus zum Beispiel, zu physischem Leben. Andere aber sind gemartert worden und haben die Freilassung nicht angenommen, auf dass sie die Auferstehung, die besser ist, erlangten. Das ist jetzt die Auferstehung zum ewigen Leben. Wir sehen deutlich hier den Unterschied zwischen diesen beiden Auferstehungen. Die einzige Ausnahme, von der wir wissen, wo jemand den Heiligen Geist bereits schon im Mutterleibe erhielt, war Johannes der Täufer. Aber er war auch 6 Monate älter als Jesus Christus. Von daher konnte er natürlich noch den Heiligen Geist erlangen. Nachher dann, 6 Monate später, wäre das nicht mehr möglich gewesen. Nun, es gibt eine weitere Stelle in Matthäus Kapitel 27, wo man sagen könnte, ja, aber hier ist doch eine Stelle, wo die Heiligen, die bereits sich qualifiziert hatten für das Reich Gottes, noch einmal auferweckt werden zu physischem Leben. Warum kann das denn auch nicht mit Mose und Elia geschehen? Nun schauen wir uns diese Stelle an. In Matthäus 27, die Verse 52 und 53. Vers 51 angefangen, und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in 2 Stücke von oben bis unten. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen, Vers 52, und die Gräber taten sich auf und viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Nun, die kamen also nach der Auferstehung Jesu Christi ebenfalls in die heilige Stadt. Das heißt ja, es sind die Heiligen. Mit anderen Worten, das muss ja jemand sein, der sich bereits qualifiziert hatte. Die werden jetzt wieder erneut zu physischem Leben auferweckt. Es kann nicht das ewige Leben gewesen sein, denn das würde erst gegeben werden im Zeitpunkt der Wiederkunft Christi. Aber schauen Sie, das Wort heilig heißt nicht unbedingt bekehrt. Es wird zum Beispiel in 2. Korinther, oder vielmehr im 1. Korinther Kapitel 7 erwähnt. Dieses Wort wird hier in interessanter Weise gebraucht und bezieht sich auf Menschen, die keineswegs bekehrt waren. 1. Korinther 7 und Vers 14. Der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau. Und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den gläubigen Mann. Sonst wären eure Kinder unrein, nun aber sind sie heilig. Also hier die ungläubige Frau, der ungläubige Mann und die Kinder sind heilig in Gottes Augen. Sie sind ausgesondert zu einem spezifischen Zweck, was aber nicht heißt, dass sie bekehrt waren, dass sie den Heiligen Geist erlangt hätten, Kinder schon mal sowieso nicht. Also sehen Sie, wie hier dieser Ausdruck gebraucht wird und das Gleiche scheint hier für Matthäus 27 der Fall zu sein. Das waren heilige, gute Menschen, aber die hatten den Heiligen Geist nicht. Von daher konnten sie auferweckt werden zu erneut im physischen Leben, aber nicht, dass sie sich bereits qualifiziert hätten und dann wieder das Risiko eingehen mussten, dann in diesem erneuten physischen Leben, wir wissen nicht, wie lange sie noch gelebt haben, sich vielleicht noch irgendwo dahingehend hin zu bewegen,
dann von Gott abzufallen. Und so ergibt sich, dass die zwei Zeugen im Geist und in der Kraft des Mose und des Elia kommen werden. Im Geist und in der Kraft. Nicht, dass sie Mose und Elia wären. Davon sagt die Bibel absolut nichts. Schauen wir uns nun Offenbarung Kapitel 11 an und lesen wir die Verse 1 bis 6. Offenbarung Kapitel 11 und Vers 1. Und es wurde mir ein Rohr gegeben, einem Messstab gleich, und mir wurde gesagt, stehe auf und misst den Tempel Gottes und den Altar und die dort anbeten, aber den äußeren Vorhof des Tempels lass weg und miss ihn nicht, denn er ist den Heiden gegeben und die heilige Stadt werden sie zertreten 42 Monate lang, also 3,5 Jahre. Und während dieser Zeit werden diese zwei Zeugen auftreten. Das heißt, und ich will meine zwei Zeugen bestimmen und sie sollen weissagen 1260 Tage lang, 3,5 Jahre, angetan mit Trauerkleidern. Und diese sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen, der gleiche Ausdruck hier wiederum, den wir bereits schon bei Elia gesehen hatten. Und wenn ihnen jemand Schaden tun will, so kommt Feuer aus ihrem Mund, wie es bei Elia der Fall war, und verzehrt ihre Feinde. Und wenn ihnen jemand Schaden tun will, so muss er so getötet werden. Vers 6, diese haben Macht, den Himmel zu verschließen, damit es nicht regne in den Tagen ihrer Weissagung, und haben Macht über die Wasser, zunächst einmal Elia, sie im Blut zu verwandeln, wie es bei Mose geschah, und die Erde zu schlagen mit Plagen aller Art, so oft sie wollen. Nun, wiederum, zur Zeit der großen Trübsal werden sie für diese 3,5 Jahre prophezeien und predigen, mit Trauerkleidern angetan, weil ihre Nachricht durchaus Trauer und Schmerz erzeugen wird. Es werden Warnungen sein. Es wird den Menschen gesagt werden, wenn ihr nicht bereut, das und das wird euch widerfahren. Und das geschieht, wie wir gesehen haben, während der Belagerung Jerusalems, wenn sich die Kirchenmitglieder, zumindest einige, an einem Ort befinden werden hier auf Erden, der oftmals mit dem Ort der Sicherheit dargestellt und verglichen wird und ebenfalls auch für 3,5 Jahre. Während dieser Zeit werden die zwei Zeugen tätig sein. Ihr Wille wird im Einklang stehen mit dem Willen Gottes. Oder besser gesagt, Gott offenbart ihnen seinen Willen. Deswegen habe ich eben die ganzen Stellen ihnen vorgelesen, um zu zeigen, dass Mose und Elia nur das taten, was Gott ihnen sagte. Wenn man das hier allein so isoliert liest, könnte man den Eindruck haben, ja, die zwei Zeugen, die können tun lassen, was sie wollen, die können die Menschen da töten, wie sie wollen. Nein, es geschieht im Einklang Gottes. Oder besser ausgedrückt, es ist Gott, der ihnen dies zeigt, der ihnen dies sagt. Der ihnen sagt, okay, tut das jetzt so. Ich bin mit euch, ich werde dies durch euch bewirken, wie er dies bei Elia tat, wie er dies bei Mose tat. Und sie müssen sich total unter Kontrolle haben. Sie können nicht reagieren und agieren, wie es die beiden Donnersöhne taten, die sagen, okay Gott, hier lass mal jetzt Feuer vom Himmel herabfallen auf diese Menschen und sie verzehren. Nein, sie müssen die totale Kontrolle haben. Sie können nicht aus einer gewissen Frustration heraus handeln. Das heißt nicht, dass diese beiden Zeugen Menschen sind, die sündenlos wären, weil kein Mensch existiert, der nicht sündigt. Aber was diese Rolle angeht, diese Funktion angeht, ihre Aufgabe, da müssen sie absolut total kompromisslos und, ich möchte sagen, perfekt handeln können. Sonst würden sie in gewisser Weise das, was Gott vorhat, auf falsche Weise darstellen. Es heißt auch nicht hier, dass sie in Jerusalem predigen werden. Es heißt, sie werden sagen und tun, was ihnen von Gott aufgetragen ist, wie das auch Jesus tun musste, getan hat. Er sagte, ich rede nur das, was Gott mir sagt. Ich tue nur das, was Gott will. Ich tue die Werke meines Vaters, wie das bei Mose der Fall war, wie das bei Elia der Fall war. Und was werden sie sagen? Was werden sie predigen? Sie werden predigen, kommt aus Babylon heraus, wie Mose es gesagt hat, kommt aus dem Sklavenhaus Ägypten heraus. Und sie werden sagen, gebt Gott die Ehre, wie es Elia gesagt hat. Schauen wir uns Offenbarung Kapitel 11 an und Vers 13. Offenbarung 11 und Vers 13. Und zu derselben Stunde geschah ein großes Erdbeben und der zehnte Teil der Stadt stürzte ein und es wurden getötet in dem Erdbeben 7000 Menschen, deren Namen bekannt waren. Und die anderen erschraken und gaben dem Gott des Himmels die Ehre. kommen gleich auf dieses Erdbeben noch zurück, aber hier ist genau das geschehen, was auch zur Zeit des Elia geschah, als die Propheten des Baal vernichtet wurden. Und auch in Kapitel 14 und die Verse 6 bis 7, Offenbarung 14 und Vers 6. Und ich sah einen anderen Engel fliegen mitten durch den Himmel, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf Erden wohnen. Nicht, dass die Engel es verkündigten, sondern er hat dieses Evangelium, das sollte verkündigt werden, den Menschen, die auf Erden wohnen, allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Und er sprach mit großer Stimme, Vers 7, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichtes ist gekommen, und betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer, die Wasserquellen. Auch hier wiederum die gleiche Botschaft, die Elia brachte, die gleiche Botschaft, die Johannes der Täufer brachte. Wir lasen, dass diese beiden Zeugen, die beiden Ölbäume und die beiden Leuchter seien, die vor dem Herrn der Erde stehen. Wie Elia es tat, wie auch wir es tun, wenn wir beten. Wir stehen dann vor Gottes Thron im Himmel sozusagen und beten zu Gott. Nun, diese interessante Stelle, die wir hier in Offenbarung 11 gelesen haben, dass sie also diese Ölbäume sind, die findet sich natürlich in Sacharja Kapitel 4. Und lesen wir einmal die Stelle in Sacharja Kapitel 4 und lesen wir einmal genau, was da gesagt wird. Sacharja Kapitel 4, die Verse 1 bis 6. Und der Engel, der mit mir redete, der weckte mich abermals auf, wie man vom Schlaf erweckt wird, und sprach zu mir, was siehst du? Und ich aber sprach, ich sah und siehe, da war ein Leuchter, ganz aus Gold mit einer Schale obendrauf, auf der 7 Lampen waren und je 7 Schnauzen an jeder Lampe, die auf ihr war, und 2 Ölbäume dabei, einer zu seiner Rechten, einer zu seiner Linken. Und ich fuhr fort und sprach zu dem Engel, der mit mir redete, mein Herr, was ist das? Und der Engel, der mit mir redete, der antwortete und sprach zu mir, weißt du nicht, was das ist? Ich aber sprach, nein, mein Herr. Und er antwortete und sprach zu mir, das ist das Wort des Herrn an Serubabel, er oder es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen. Wiederum die gleiche Botschaft. Es geschieht durch den Geist und die Kraft Gottes. Spricht der Herr Zebaoth. Und dann lesen wir weiter in Vers 11. Und ich fuhr fort und sprach zu ihm, was sind die 2 Ölbäume zur Rechten und zur Linken des Leuchters? Und ich sprach weiter zu ihm, was sind die beiden Zweige der Ölbäume bei den 2 goldenen Röhren, aus denen das goldene Öl herabfließt? Öl auch wiederum symbolisch für den Heiligen Geist. Und er sprach zu mir, weißt du nicht, was die sind? Und ich aber sprach, nein, mein Herr. Vers 14, und er sprach, es sind die 2 Gesalbten, die vor dem Herrscher aller Lande stehen. Auch hier wiederum die gleiche Aussage, die vor Gott stehen. Die 2 Gesalbten. Sie sind gesalbt, sie sind ausgesondert zu dem heiligen Zweck, ihre Aufgabe, die sie haben werden, als die beiden Zeugen, zu erfüllen. Den Zweck der Verkündigung. Aber es geschieht alles durch Gottes Kraft. Nun, Zerubbabel und Joshua, das waren damals nur Vorläufer. Denn die Stelle in Offenbarung bezieht sich auf die Endzeit. Das waren damals nur Vorläufer. Aber die beiden, die kommen würden, die 2 Zeugen, werden die gleiche Tätigkeit in gewisser Weise vollbringen. Auch hier wiederum eine Assoziation zu dem Tempel, sowohl bei Zerubbabel und Joshua und wie auch wir eben gelesen haben, dass der Tempel ausgemessen wird, wenn die beiden Zeugen predigen. Aber es wird eben durch die Kraft und den Geist Gottes geschehen, dass dies erfolgen wird. Interessant ist, dass diese beiden Zeugen ein Gegenpol sind, könnte man sagen, zu dem Tier und dem falschen Propheten. Der falsche Prophet, der wird auch Wunder wirken. Durch die Kraft Satans wird er es tun. Und die Menschen werden natürlich verführt sein. Sie werden aller Wahrscheinlichkeit meinen, wenn sie die Bibel kennen, oder meinen zu kennen, dass die 2 Zeugen Tier und falscher Prophet sind und möglicherweise das Tier und der falsche Prophet, das sind die beiden Zeugen in den Augen der Menschen, die total verführt sind. Auf alle Fälle werden sie die 2 Zeugen ablehnen und werden dem Tier und dem falschen Propheten folgen. Wie ich sagte, es sind nicht wirklich Elia und Mose. Wenn sie es wirklich wären, sie würden sich als solche zu erkennen geben, viele würden denen irgendwo folgen. Ich meine, nicht nur Christen, auch Juden natürlich, auch Moslems, viele andere religiöse Gemeinschaften haben großen Respekt für Mose und für Elia.
Nein, wie ich sagte, sie kommen im Geist in der Kraft des Mose und des Elia. Das heißt, er kommt mit der Kraft des Heiligen Geistes, der in Mose und der in Elia war. Und sie müssen auch nicht unbedingt alleine wirken. Es wird zwar hier nur von den zwei Zeugen gesprochen, aber sie können durchaus ihre Unterstützer haben. Wir wissen, dass Mose und Elia ihre Unterstützer hatten, wie auch Elisa, wie auch Johannes der Täufer. Selbst Christus hatte Jünger, die ihm folgten. Spekulation ist vielleicht auch die, dass irgendwie eine Kooperation bestehen könnte, zumindest zu Anfang der großen Trübsal, wenn die Kirche Gottes am Ort der Sicherheit sein wird, zwischen den zwei Zeugen und der Kirche Gottes am Ort der Sicherheit. Was wir wissen ist, dass die zwei Zeugen Teil des Leibes Christi sein werden, bekehrte Christen sein werden, aber sie werden nicht unbedingt sofort als die zwei Zeugen erkannt werden. Nicht unbedingt gleich sofort. Es wird sich dann zeigen, wenn sie die Frucht bringen. Und wir lesen jetzt weiter in Offenbarung Kapitel 11 und Vers 7. Offenbarung 11 und Vers 7. Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, so wird das Tier, das aus dem Abgrund aufsteigt, mit ihnen kämpfen und wird sie überwinden und wird sie töten. Also sie werden vom Tier getötet werden. Das bedeutet, es sind keine Engel. Einige sagen, ja, die zwei Zeugen, das sind Engel. Aber Engel können nicht sterben. In Lukas Kapitel 20, die Verse 34 bis 36, wird das sehr deutlich. Lukas 20, die Verse 34 bis 36. Und Jesus sprach zu ihnen, die Kinder dieser Welt heiraten, lassen sich heiraten. Welche aber gewürdigt werden, jene Welt zu erlangen und die Auferstehung von den Toten, es geht hier um die erste Auferstehung, die werden weder heiraten noch sich heiraten lassen, denn sie können hinfort nicht sterben, denn sie sind den Engeln gleich und Gottes Kinder, weil sie Kinder der Auferstehung sind. Sie sind den Engeln gleich in der Beziehung, dass sie Geistwesen sein werden, die nicht sterben können. Das ist der Punkt, den er macht, nicht, dass wir, wenn wir auferweckt werden zu ewigem Leben, auf einmal jetzt Engel sind. Nein, das ist natürlich keineswegs. Wir werden über Engel herrschen. Aber es ist diese Assoziation, diese Gleichsetzung wird hier dargestellt, dass sie eben nicht sterben können, wie auch Engel nicht sterben können. Und Engel verwandeln sich auch nicht in Menschen, um dann sterben zu können. Das gilt für Gottes heilige Engel. Das gilt auch für Dämonen. Die können sich nicht in Menschen verwandeln. Und ich weiß, da gibt es diese unglaubliche Blasphemie in diesem abscheulichen Buch Henoch, wo angeblich Geschlechtsverkehr stattgefunden haben soll zwischen Engeln oder Dämonen und Frauen, menschlichen Frauen. Das ist absolute Blasphemie. Das hat es nie gegeben. In keinster Weise ist das überhaupt möglich oder denkbar. Das einzige Geistwesen, das zu einem Menschen wurde, war Jesus Christus. Ohne Ausnahme. Er war der Einzige. Und so wird das Tier und der falsche Prophet, die werden die zwei Zeugen töten. Das sind keine Engel, das sind Menschen, die dann getötet werden. Und möglicherweise wird das Tier dann auch andere Christen töten, die mit den beiden Zeugen zusammenarbeiten. Wir lesen ja zum Beispiel von 144.000 Israeliten. Wir lesen von dieser großen Masse von Menschen aus allen Nationen und Sprachen, die aus der großen Trübsal herauskommen, die beschützt werden vor dem Tag des Herrn, die existieren ja dann als Christen und können ohne weiteres hier dann mit den beiden Zeugen zusammenarbeiten. Es ist nicht unbedingt so gesagt worden in der Bibel, aber man könnte sich das vorstellen. Das Tier wird die beiden Zeugen töten, das Tier wird aber auch gegen andere Christen vorgehen. Nun, interessant ist, dass es auch nicht heißt hier in Offenbarung 11, dass die zwei Zeugen in Jerusalem getötet werden. Es ist denkbar, dass sie woanders getötet werden, dann nach Jerusalem gebracht werden. Was wir lesen in Offenbarung 11 und Vers 8 ist folgendes. Und ihre Leichname werden liegen auf der Straße der großen Stadt, die heißt geistlich Sodom und Ägypten, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde. Mit anderen Worten, klar und deutlich geht es hier um Jerusalem. Und Gott hat hier keine große schmeichelhafte Rede im Hinblick auf Jerusalem. Er sagt, das ist Sodom und Ägypten. Mit anderen Worten, Symbole für die Sünde. Und diese Stadt wird dann in Sünde leben. Natürlich auch durch die Anwesenheit des Tieres und des falschen Propheten und all den anderen, die denen folgen, Sündhaftes erleben müssen. In Offenbarung 11 und Vers 9 lesen wir dann: Und Menschen aus den Völkern und Stämmen und Sprachen und Nationen sehen ihre Leichname 3 Tage und 1/2 und lassen nicht zu, dass ihre Leichname ins Grab gelegt werden. Sie haben 3,5 Jahre gepredigt, jetzt sind es 3,5 Tage, wenn die Menschen ihre Leichname sehen. Und zwar aus allen verschiedenen Nationen. Nun wie? Durch das Fernsehen zum Beispiel. Oder dass man sich die Dinge auf Laptops anschaut, auf Handys anschaut und was es heute alles so gibt. Sie können dann dies in der Tat sehen. Sie sehen die Leichname, das wird dann überall übertragen, dass die da auf den Straßen von Jerusalem liegen, ohne begraben zu werden. Und es hat auch einen Grund, warum Gott nicht zulässt, dass sie begraben werden. Denn zunächst einmal Offenbarung 11 und Vers 10, da heißt es: Und die auf Erden wohnen, freuen sich darüber und sind fröhlich und werden einander Geschenke senden. Denn diese 2 Propheten, also hier werden sie klar und deutlich als Propheten bezeichnet, die hatten gequält, die auf Erden wohnen. Diese sündhaften Menschen, die freuen sich über ihren Tod und beschenken sich, in Anführungszeichen, sie feiern Weihnachten, sie geben sich Weihnachtsgeschenke oder Geburtstagsgeschenke und so weiter. Denn es heißt, diese beiden Propheten, mit anderen Worten, es müssen 2 Männer sein. Denn die Bibel sagt nirgendwo im Neuen Testament, dass es Prophetinnen geben würde. Nein, es sind ausdrücklich Menschen, die Männer sind, die das Amt des Propheten einnehmen. Also diese beiden Propheten, die haben die Menschen gequält. Und das Wort für gequält muss auf richtige Weise verstanden werden. Sie haben ihnen ihr Schicksal wegen ihrer Sünden verkündet. Wir lesen zum Beispiel, dass Lot Qualen erlitt, weil er die Sünde der Sodomiten sich ansehen musste. In 2. Petrus Kapitel 3 oder 2. Petrus Kapitel 2 und Vers 8, da lesen wir dies. Nun, ich bin nach wie vor der Auffassung, dass Lot nicht hätte in Sodom sein sollen. Das war ja seine eigene Entscheidung. Er hat sich ja dann von Abraham getrennt, er ist dann zunächst einmal bis hin nach Sodom gezogen und hat sich dann in Sodom niedergelassen. Und das war ein Fehler, denn letztendlich hat er auch dann einiges so mit angenommen, was so die Situation von Sodom anging. Überhaupt die Idee, seine eigenen Töchter den homosexuellen Männern da anzubieten, das zeigt dies bereits. Aber gleichwohl war er ein gerechter Mann. Nicht sündenlos, aber ein gerechter Mann. Und wir lesen 2. Petrus 2 und Vers 8, dass hier gesagt wird: Denn der Gerechte, der unter ihnen wohnte, der musste alles mit ansehen und anhören und seine gerechte Seele von Tag zu Tag quälen lassen durch ihre ungerechten Werke. Also er erlitt Qualen, weil er die ungerechten Werke der Sodomiter sah und die Menschen der Welt, die geistlichen Sodomiter, sagen wir einmal, die werden Qualen erleiden, weil ihnen jetzt klar und deutlich wird: Ja, wenn ich mich nicht ändere, dann wird alles dies mir widerfahren. Aber sie wollen sich ja nicht ändern. Sie wollen sich nicht ändern, wie die Stellen im Buch der Offenbarung dies deutlich zeigen. Und der Teufel und seine Dämonen, die werden auch gequält werden, in diesem Falle psychisch, weil sie ihre schlimmen Taten nicht mehr fortsetzen können. Wir lesen dies in Offenbarung Kapitel 20 und in Vers 10. Offenbarung 20 und Vers 10. Und der Teufel, der sie verführte, der wurde geworfen in den Pfuhl von Feuer und Schwefel, wo auch das Tier und der falsche Prophet, es sollte übersetzt werden, gewesen waren. Und sie werden gequält werden, Satan und seine Dämonen, Tag und Nacht von Ewigkeit zu Ewigkeit, bis dann diese Zeitspanne vorbei ist und bis sie dann zu diesen Irrsternen werden, die in der Dunkelheit, der Finsternis umherirren. Aber hier sehen wir, es ist wiederum auch eine Qual angesprochen, aber es geht um eine geistliche Qual. Die sind jetzt erbost darüber, dass sie nicht mehr das tun können, was sie gerne tun wollten. Das quält sie, wie das auch Ähnliches sein könnte im Hinblick auf die Menschen dieser Welt. Kehren wir zur Offenbarung Kapitel 11 zurück und Vers 11. Und das ist auch der Grund, warum sie nicht begraben worden sind. Denn die Menschen werden noch etwas weiteres sehen. Offenbarung 11 und Vers 11. Und nach 3 Tagen und 1/2 fuhr in sie der Geist des Lebens von Gott. Und sie stellten sich auf ihre Füße, und eine große Furcht fiel auf die, die sie sahen. Die Zwei Zeugen werden auferweckt. Wann? Und zwar geht es jetzt hier um eine Auferstehung zum ewigen Leben. Wir wissen bereits dann auch, wann das geschehen muss. Im Zeitpunkt der Wiederkunft Christi, im Zeitpunkt der ersten Auferstehung. Wenn die, die in den Gräbern sind, die in Christus gestorben sind, auferweckt werden zu ewigem Leben. Die, die noch leben in Christus, werden verwandelt werden zu ewigem Leben. In Vers 12. Und sie hörten eine große Stimme vom Himmel zu ihnen sagen, steigt herauf. Und sie stiegen auf in den Himmel in einer Wolke und es sahen sie ihre Feinde.
Eine große Stimme vom Himmel und sie fahren auf in einer Wolke. Warum wird es hier erwähnt? Nun, weil dies die erste Auferstehung beschreibt. In 1. Thessaloniker, Kapitel 4, die Verse 15 bis 17. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zum Kommen des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Ruf oder die Stimme, die sagt, kommt herauf, wenn der Ruf ertönt und wenn die Stimme des Erzengels oder eines Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel und die Toten werden in Christus auferstehen zuerst. Oder die in Christus Gestorbenen werden zuerst auferstehen. Und danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken, dem Herrn entgegen, in die Luft. Und so werden wir beim Herrn sein, alle Zeit. In anderen Worten, sie werden in den Wolken aufsteigen, um Christus zu begegnen, der zurückkommt. Das heißt ja nicht, dass sie in den Himmel eingehen, in den dritten Himmel. Da gibt es auch keine Wolken, auch keine Luft. Nein, sie werden Christus entgegenkommen. Wie wird Christus zurückkommen? Wird uns das gesagt? Und absolut. In Offenbarung Kapitel 1 und Vers 7. Offenbarung 1 und Vers 7. Er wird sichtbar zurückkommen, nicht heimlich. Und er wird zurückkommen im Zeitpunkt, wenn die Auferstehung zu ewigem Leben erfolgt, nicht zuvor. Und wir lesen in Offenbarung Kapitel 1 und Vers 7. Siehe, er kommt mit den Wolken. Und es werden ihn sehen alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben. Und es werden wehklagen um seinetwillen alle Stämme der Erde. Lukas Kapitel 21 und Vers 27 gibt uns eine weitere interessante Erklärung, wie Christus zurückkommen wird. Lukas 21, Vers 27. Und alsdann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in einer Wolke, mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und was haben die Engel gesagt, als damals Christus in den Himmel auffuhr, als die Jünger da standen und sahen, wie er auf einer Wolke in den Himmel auffuhr, von ihnen weggenommen wurde? Apostelgeschichte 1, die Verse 9 bis 11. Und als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf, weg vor ihren Augen. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen zwei bei ihnen, zwei Männer in weißen Gewändern, und die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht gen Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Wie wird er wiederkommen? Auf einer Wolke, schauen Sie. So werden wir klar und deutlich hier darüber informiert, dass die zwei Zeugen in einer Wolke dem Herrn entgegengehen mit allen anderen, die auferweckt werden zum ewigen Leben, weil Christus auf einer Wolke zurückkommt. Und so werden wir alle den Herrn auf Wolken in der Luft begrüßen und werden dann alle zusammen auf den Berg, den Ölberg hinabkommen, um dann zu erleben, wie die letzte Schlacht, die große Schlacht der rebellischen Menschen gegen Christus stattfindet. Aber die Schlacht wird sehr, sehr kurz sein. Natürlich werden die Menschen verlieren. Lesen wir weiter in Offenbarung 11 und Vers 13. Und zu derselben Stunde geschah ein großes Erdbeben. Das hatten wir eben bereits gelesen. Der zehnte Teil der Stadt stürzte ein und es wurden getötet in einem Erdbeben 7000 Menschen, deren Namen bekannt waren. Oder deren Namen bekannt waren, die anderen gaben Gott die Ehre. Nun, wenn wir von Erdbeben sprechen, jetzt wo ich diese Predigt aufnehme, heute Morgen gab es ein ziemlich großes Erdbeben hier ganz in meiner Nähe. 5,2, glaube ich, war es. eine Stunde von uns entfernt. Das hat uns ganz schön durchgerüttelt. Das war ein sehr interessantes Erlebnis. Ich musste gleich an diese Stellen denken, denn ich wusste ja, dass ich über Erdbeben sprechen würde. Das, was ich da erlebt habe, ist nichts im Vergleich, was dann geschehen wird, wenn dieses Erdbeben erfolgen wird. Wir lesen darüber auch in Vers 19. Und der Tempel Gottes im Himmel wurde aufgetan, und die Lade seines Bundes wurde in seinem Tempel sichtbar, und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und Erdbeben und ein großer Hagel. Und dann auch in Kapitel 16 und Vers 17. Die Stadt, die zerfiel in mehrere Teile, wie wir gelesen hatten, das war Jerusalem. Aber jetzt lesen wir eine weitere interessante Schlussfolgerung, Konsequenz in Offenbarung Kapitel 16 und die Verse 17 bis 21. Alles dies zeigt, dass dies der gleiche Zeitpunkt ist. Der Zeitpunkt der Wiederkehr Jesu Christi, wenn die zwei Zeugen auferweckt werden zu ewigem Leben und zusammen mit den anderen, die auferweckt werden zu ewigem Leben, in den Wolken dem Herrn entgegenkommen, der auf Wolken herabkommt. Offenbarung Kapitel 16, die Verse 17 bis 21. Und der siebente Engel goss aus seine Schale in die Luft, und es kam eine große Stimme aus dem Himmel, vom Thron, die sprach: Es ist geschehen. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner, und es geschah ein großes Erdbeben, wie es noch nicht gewesen ist, seit es Menschen auf Erden gibt. Ein solches Erdbeben so groß. Und aus der großen Stadt wurden drei Teile, und die Städte der Völker stürzten ein. Und Babylon, der Großen, wurde gedacht vor Gott, dass ihr gegeben wurde der Kelch mit dem Wein seines grimmigen Zorns. Und alle Inseln verschwanden, und die Berge wurden nicht mehr gefunden. Und ein großer Hagel wie Zentner Gewichte fiel vom Himmel auf die Menschen, und die Menschen lästerten Gott wegen der Plage des Himmels und des Hagels, denn diese Plage war sehr groß. Diese große Stadt, die hier in drei Teile zerteilt wird, könnte durchaus Rom sein. In jedem Falle lästern die Menschen Gott. Alles dies beschreibt die letzte Auferstehung, oder vielmehr die erste Auferstehung. Es beschreibt die letzten Stunden der Menschheit in der gegenwärtigen, von Satan beherrschten Form. Es wird ja auch davon geredet, dass zu dem Zeitpunkt eine Posaune erschallt. Wir lasen dies in Offenbarung 11 und Vers 15, lesen wir es noch einmal. Und der siebente Engel blies seine Posaune. Und es erhoben sich große Stimmen im Himmel, die sprachen: Nun gehört die Herrschaft über die Welt unserem Herrn, seinem Christus, und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die Posaune, die wir bereits im 2. Thessaloniker kennengelernt haben. Alles dies beschreibt die letzten Stunden der menschlichen Herrschaft, und sie beschreibt die Auferstehung der Gerechten. Ich persönlich denke, dass die zwei Zeugen heute bereits schon existieren, dass sie heute bereits leben. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass wir noch so viele Jahre vor uns haben, wenn die noch gar nicht leben würden. Und bis sie dann das Alter erreicht haben, wenn sie dann diese Prophezeiungen durchführen könnten, das glaube ich nicht. Nun, wir wissen nicht, wer sie sind. Aber wir wissen eines. Wir wissen, es sind bekehrte Christen im Leib Christi, die in der Kraft und im Geist des Mose und Elia kommen werden, um die Menschen aus der Sklaverei der Sünde herauszuführen, und um ihr Herz Gott zuzuwenden und sie auf Christi zweites Kommen vorzubereiten. Sie werden für 3,5 Jahre dies tun, und dann werden sie von dem Tier getötet werden, um 3,5 Tage später auferweckt werden, um ins Reich Gottes einzugehen. Nun, Sie mögen mit allem, was ich heute gesagt habe, nicht unbedingt einverstanden sein. Sie sind vielleicht mit keinem von dem, was ich gesagt habe, einverstanden. Aber ich möchte jetzt zum Abschluss eine Aussage treffen. Ich denke, da werden Sie alle mit einverstanden sein. Ich glaube, es gibt keinen, der sagen würde: Nein, also daran glaube ich nicht. Bevor ich dies tue, es gibt eine Broschüre, die wir veröffentlicht haben, steht das in der Bibel, die Mysterien im Buch der Offenbarung, bereits schon die zweite Auflage. Sie können ein kostenloses Exemplar gerne erhalten, da sprechen wir auch über die zwei Zeugen. Aber diese Aussage, mit der Sie alle einverstanden sein werden, bin ich überzeugt, die lautet wie folgt: Die zwei Zeugen bin ich nicht. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr Norbert Lenk für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.